Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, hier ist Nils Kern von Real Total und bei mir ist natürlich auch Alex Troika.
Hallo.
Hallo.
Was ist das denn für ein Singsang hier?
ich war überrascht, ob du genauso fröhlich einsteigen würdest. Ja, denn nee, ich erinnere mich an deinen Tweet, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr von der Liga wissen.
Ich hatte eine Pizza und die hat ein bisschen meine Laune gehoben. Ich mag ja Pizza so gern. Die hat mich ein bisschen Serotonin ausgeschüttet, keine Ahnung.
Okay, dann war sie aber nicht mit Ananas bestückt, da bist du ja eher ein Feind von.
Korrekt, sie war nicht mit Ananas, nee.
Die war nicht mit Ananas. Gut, von Ananas geht's weiter. Hallo, wir sind Tiki Taka, der Podcast über La Liga, alles rund um den spanischen Fußball. Ich fange heute ein bisschen genereller an, weil ich glaube, wir haben Millionen neue Zuhörer aus meiner Heimat, dem Werra-Meißner-Kreis, denn ich war
dem
jetzt
Auenland.
Zuletzt... Im Auenland, genau. Du kennst den Begriff auch, den ich da gerne mal finde, weil dort alles so schön und ruhig ist. Und da gab es jetzt ein Interview von mir in der Werra Rundschau, wo ich, Tiki Taka, unser Podcast-Projekt, da vorstellen durfte. Da haben mir viele geschrieben und sich gefreut. Natürlich auch Oma und Opa wissen jetzt mal Bescheid. Grüße nach Willershausen, falls sie das irgendwie doch mal anhören sollten. Mal schauen. Also das hat mich gefreut und ich hoffe, da kommen vielleicht auch ein paar neue Zuhörer. Deswegen, hallo, schöne Grüße in die Heimat. Ich bin eben der Nils. Ich mache das hier mit dem Alex, wie ihr gelesen habt. Und wir reden heute über den 10. Spieltag in La Liga.
Schöne Grüße auch von mir in die Gegend. Ist das Nordhessen dann offiziell?
Ist Nordhessen,
ja. Also schöne Grüße.
Eschwege, glaube ich, kennst du nicht, oder?
Nee, ich habe es mir tatsächlich auf Google Maps sogar angeguckt, wo das ungefähr liegt. Du hast mir das logischerweise schon öfter gesagt, aber so wirklich merken kann ich es mir nicht, einfach weil da nicht da wirklich nicht viel in der Gegend ist. Was
Kassel hat jetzt mal wieder schlechten Ruf bekommen durch die, wie heißt sie, Jana aus Kassel. Aber ja, da laufen auch normale Leute rum, also da wollen wir jetzt nicht drauf einsteigen. Aber in Nordhessen, da komme ich her und jetzt haben wir uns hier in Nürnberg kennengelernt und jetzt seit über einem Jahr führen wir schon Tiki-Taka, aber die Geschichte kennen ja die meisten unserer Zuhörer.
So ist es.
Ja. Und von unseren Zuhörern, da gibt es jetzt mittlerweile eine große Zahl. Wir haben ja letztens die 20 gefeiert, also nicht Zuhörer, sondern Patreons. Jetzt sind es schon über 30. Wow.
Nice,
finde ich auch. Da kam jetzt zuletzt neu dazu der Kim André Vives. Der hat sogar das Ray-Paket abgeschlossen. Das ist stark. Ray. Dann ist auch noch der Alessandro Tarantella. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen.
Ciao, Alessandro.
Ciao. Schön, dass du da bist. Den Leo Kandolf, den kennt man von Twitter, Atletico-Fan, ne?
Ja, den habe ich heute nicht ganz so gern wie sonst.
Komisch. Da kommen wir vielleicht später drauf. Und Marco Fürst ist auch dabei. Mit dem habe ich sogar Fußball gespielt hier beim glorreichen TSV Rüttenbach bei St. Wolfgang. Das ist ja hier in Franken, nicht in Hessen.
Ja. Ja. Wo du Fußball gespielt hast.
Ja, nicht nur in Madrid, im Retiro, sondern auch beim glorreichen TSV Rüttenbach bei St. Wolfgang. Ja. Immer fast ein Zungenbrecher. Egal, schön, dass ihr da seid. Falls sich jetzt manche wundern oder fragen, oh Mensch, das waren jetzt so tolle 3 Minuten vom Nils und vom Alex, die möchte ich auch unterstützen. Das könnt ihr nicht nur bei Patreon tun, patreon.com/tikitaka-podcast, sondern wir haben mittlerweile auch einen PayPal-Money-Pool, das ist irgendwas ganz Modernes, was wir jetzt neu gestartet haben, also wo ihr uns auch einmalig unterstützen könnt auf PayPal. Das ist ein komplizierter Link, den haben wir schon getweetet auf dem Tiki-Taka-Twitter-Kanal, den werden wir auch bei Barca Welt und bei Real Total in den jeweiligen Artikeln immer zu den Folgen einfügen, also da seht ihr dann, dort ist der PayPal-Link, falls ihr uns da mal unterstützen wollt. Das nur so vorab.
Ja, und das ist tatsächlich für diejenigen, die sich vielleicht nicht anmelden wollen bei Patreon oder die sich nicht committen wollen, um hier direkt eine monatsweise sich da irgendwie ein Abo, sag ich mal, an den Hals zu binden, sondern die vielleicht einfach mal einmalig was geben wollen, weil sie das cool finden, was wir hier machen, weil sie das unterstützen wollen, weil sie das gut finden. Also auch eine nette kleine Einmalzahlung sind wir logischerweise dankbar für jeden, für jede Unterstützung, freut uns tatsächlich sehr. Und dann...
Patreon ist so gesehen ein bisschen besser in Anführungszeichen, weil dort können die Leute auch Fragen stellen. Also wir können mit euch da viel besser uns austauschen. Der Patrick hat da heute eine spannende Frage gestellt, die werde ich dir dann weiterleiten später im Laufe des Gesprächs. Und so gesehen über Patreon kann man dann noch an Merchandise-Artikel kommen. Ja, dort müssen wir uns jetzt mal ranmachen. Und da gibt es viele, viele weitere Möglichkeiten und Extras. Soweit. Jetzt haben wir viele Millionen neue Zuhörer aus dem Werra-Meißner-Kreis und die wundern sich vielleicht bei einem Blick auf die Tabelle. Erster Real Sociedad, zweiter Atletico Madrid, dritter Villarreal. Was ist da los in La Liga? Gibt es da irgendwie plötzlich ein neues Titelrennen? Bahnt sich da irgendwie eine große Überraschung an? Was meinst du erstmal pauschal?
Pauschal meine ich, ich bin froh, dass du nicht die ersten 11 Mannschaften vorgelesen hast, denn da, da taucht der FC Barcelona nicht auf. Ja. Ich hätte es dir stimmt. kurz zugetraut. Ja, wir haben es letzte Woche schon so ein bisschen angeschnitten. Und ich schneide es nochmal ganz kurz an, denn wir werden ja später wahrscheinlich ausführlich drüber reden, aber Atletico Madrid vom Dark Horse zum Favoriten. Ja. So ein bisschen unsere Headline vor dieser Spätestens Folge, in jetzt. Dieser Folge. Ja. Schauen wir mal, was da dahinter steckt. Ne?
Ja, da ist ja ein Fluch gebrochen und ohnehin eine ganz große Serie beendet. Also da gibt es einiges zu besprechen. Natürlich wollen wir auch schauen, was Real Sociedad so stark macht, warum das andere Real nicht ganz oben steht, immerhin Platz 4, was bei Barca los war. Da gab es ja auch nach der Länderspielpause mit Messi ein bisschen Theater, Verletzung jetzt wieder. Generell der Folge, wir hatten ein besonderes Spiel des Spieltags. Das könnte euch vielleicht überraschen, welches das war. Ansonsten gab es gar nicht so viel in der Liga. Es gab auch nur einen Platzverweis. Wir haben keinen wirklichen Aufreger gefunden. Hm. Auch nicht unbedingt ein Tor des Spieltags. Also ist es da erstmal arm an Kategorien. Aber dafür haben die einzelnen Spiele viel zu bieten. Und wenn wir bevor wir mit dem ersten Spiel starten, da führe ich hin mit einem kleinen Quiz für dich. Das magst du doch so, lieber
Alex. Das mag ich wirklich, ja.
Ja, fast mehr als Ananaspizza oder nee, mehr als Pizza Hawaii. Egal. Die La Liga-Torjäger der letzten 5 Jahre, also die besten Torjäger in La Liga in den letzten 5 Jahren. Der beste war natürlich Lionel Messi mit 134 Toren, dann Luis Suarez auf Platz 2 mit 93 Toren. Und jetzt kommt's. Wen schätzt du denn auf Platz 3? Denn um den wird's gleich gehen.
Der spielt noch in La Liga, logischerweise. Ja, also Cristiano ist es nicht, weil er quasi in den Jahren davor so viel angesammelt hat, dass er trotzdem noch jetzt, obwohl er ewig nicht mehr da ist. Ne? Das ist jetzt nicht keine Trickfrage
quasi. Nein, er ist noch aktiv.
Er ist noch aktiv, spielt in La Liga. Das ist schwierig. Das ist gar nicht leicht.
Nee. Die schwören bestimmt einige Namen im Kopf, aber wenn also du jetzt überlegst, warum...
in den letzten 5 Jahren, nochmal zur Wiederholung für mich, der auf Platz 3 der besten Torjäger in den letzten 5...
Nur in La Liga, hinter Messi und Suarez.
Ja, logisch. In La Liga in den letzten... Ja, genau. Ja.
Okay, wer ist denn jetzt... Wenn ich dich das schon frage, dann hat er wahrscheinlich auch am Wochenende getroffen.
Aber wer ist denn 5 Jahre da?
Tja.
Spielt also 5 Jahre, trifft ständig... Oh. Ja. Vor allem der Athletic-Club aus Bilbao hat noch gar nicht gespielt. Also kann es Raúl García ja eigentlich nicht sein, sonst würdest du mit der Quizfrage nicht kommen. Ich muss jetzt so ein bisschen Ausschluss, quasi wie bei Wer wird Millionär, Ausschlussprinzip. Ja. So, dann sage ich Gerard Moreno.
Gar nicht so schlecht. Der hat getroffen, mit 60 Toren, steht er auf 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Moment, Iago Aspas.
Sehr gut. Den 80 Tore, Iago Aspas. Der hat getroffen der ist so gesehen hinter Messi und Suarez der dritterfolgreichste
Torjäger der letzten Jahre. Aber lass mich dann die Top 5 gleich, dann würde ich tatsächlich Aspas und Moreno in meine, also Aspas ist Dritter logischerweise, haben wir jetzt geklärt, dann würde ich Moreno noch nehmen, wenn 2 Plätze offen sind.
Moreno ist Sechster, ja, und dann bleibt noch Platz 4 und 5.
Ja, und da wird es, glaube ich, echt, ja gut, Benzema muss es ja.
Mhm. 62 Tore, Platz 4 und Platz 5 kriegst du auch.
Krieg ich Platz 5 hin?
Ja.
Er kann den Platz 5.
Auch wenn er aktuell nicht mehr so oft trifft. Und ein paar Dinger verballert hat wieder.
Der Griezmann?
Ja, 61 Treffer.
Stark.
Ja, doch, stark. Hast du gut zusammengesetzt. Stark. Mit ein bisschen Hilfe natürlich, aber das als netten kleinen Einstieg. Die Statistiken haben wir natürlich wie immer, oder ich vom Pedrito Numeros auf Twitter, die Statistikenlegende. Und ja, damit ging es los. Aspas hat getroffen gegen Sevilla zum zwischenzeitlichen 1:1. Sevilla hat ja geführt durch einen unserer Lieblinge, Jules Koundé. Dann zwischenzeitlich sogar Celta Vigo mit neuem Trainer 2:1 geführt, aber es war ein verrücktes Spiel, deswegen auch unser Spiel des Spieltags. Erst 1:0, dann 1:2 und dann am Ende 4:2 für den FC Sevilla gegen Celta mit neuem Trainer.
So ist es. Celta hat tatsächlich ein bisschen Schwung gezeigt, endlich mal. Da wartet man ja quasi schon 3 Jahre drauf, dass die endlich mal in die Pette kommen. Gut, sie haben verloren, aber tatsächlich hat das ganz gut zwischendurch ausgesehen. Ganz am Ende ja erst das, ich glaube, was war es, 85. und 88. irgendwie genau sowas, sowas Siegtreffer, also auf Kurs tatsächlich ein gutes Ergebnis im Sanchez-Pizjuan zu landen. Ja. Also das, denke ich, da kann man auf die Leistung auf jeden Fall drauf aufbauen und ein bisschen Mut rausziehen, auch wenn es wieder eine Niederlage gab, auch wenn man wieder im Tabellen- oder weiterhin im Tabellenkeller bleibt, weil sie sind sogar Letzter.
Ja, das ist Valladolid richtig, hat die rote Laterne abgegeben.
Das ist richtig heftig. Also Levante hat gepunktet, Huesca hat gepunktet, Valladolid hat gepunktet. Also es liest sich bitter, die Tabelle, aber nochmal, wenn man auf die Leistung von Celta blickt, das hat schon Mut gemacht. Ja, neuer Coach ist der Kollege Cudé aus Argentinien.
Argentinien, genau.
Der war tatsächlich sogar schon kurzzeitig Spieler vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren bei
Celta. Ich glaube 2002.
Ja. Mittelfeldspieler, war mir jetzt nicht so im Begriff.
Ein paar Monate war er auch.
Genau, genau, war nicht weder erfolgreich noch wirklich lange oder ja, irgendwie mit einem großen Impact bei Celta, aber eben ein kleiner alter Bekannter für Celta wird wahrscheinlich auch eine kleine Rolle gespielt haben, warum sie ihn geholt haben.
Bestimmt.
Zuletzt hat er in Brasilien trainiert, Internacional Porto Alegre.
Den Tabellenführer.
Genau, und dementsprechend da eine kleine scheinbar Visitenkarte und ja.
Ich kannte den Herrn jetzt auch noch nicht, da gab es einen interessanten Text bei Cavanis Friseur eben mit Profil über den neuen Trainer. Ich glaube, den hat ja Pascal Martin geschrieben, das ist sogar ein Redakteur auch bei Barca Welt.
Yes, oder? Grüße an Pascal, genau. Und stark. Natürlich Grüße an die Kollegen bei Cavanis Friseur. Genau, also kann man sich auch gerne mal durchlesen, den Link unter cavanisfriseur.de. Da findet ihr es gleich auf der Startseite. Und ja, wer ein bisschen mehr über Eduardo Cudé rausfinden möchte, da steht das dann. Und ansonsten müssen wir...
Ich muss auch nochmal ganz kurz Cavanis Friseur hervorheben. Das hatte ich schon in der dritten Halbzeit, dem Video auf YouTube. Ja, denn der Sascha Felter, Chefredakteur bei Cavanis Friseur, hat mir ein Riesengeschenk gemacht, hat daheim sein altes Zimmer entrümpelt und ein altes Real Madrid-Trikot gefunden und statt es bei eBay Kleinanzeigen zu verticken, einfach mir geschrieben, hier Nils, ich hätte da was für dich, gib mal deine Adresse und plötzlich
gib mal deine Adresse, gib mal 250 Euro auf meinem PayPal und dann...
Ja, den Enkeltrick, schon wieder geklappt bei mir. ein Iker Casillas Trikot aus der Saison 2008-09, habe ich mich riesig drüber gefreut, ich sammle ja gerne Trikots und das ist natürlich eine besondere Ehre, Geste fast schon, er ist ja auch Torwart-Experte, dass er da gleich an mich denkt, also richtig coole Aktion von dir, Sascha, nochmal vielen, vielen Dank, hoffe, wir lernen uns bald mal kennen.
Ich erzähle dir jetzt mal was Schwarzes, eine schwarze Episode aus meiner Jugend.
Oh, hattest du eine Realsünde oder was?
Passend zum Thema Trikot. Ich habe tatsächlich ein Luis Figo Real Madrid Trikot geschenkt bekommen.
Na gut, geschenkt. Das, ja, gut.
Weil, ich möchte nicht erwähnen von wem. Es war innerhalb der Familie. Der Familie. Ja. Ich glaube, es war ein Versehen. Also es könnte ein, ich war damals schon Barca-Fan oder Sympathisant, ich weiß nicht mehr.
Und ich würde
eher finde, so auf dem Weg zum Fan zu werden, so würde ich es jetzt betiteln. Also es war kein Troll-Move, sondern es war aus irgendeinem Grund ein fehlgeleiteter, gemeinter Move, aber ein bisschen fehlgeleitet. Dieses Trikot besitze ich nicht mehr, denn ich habe es eingetauscht mit, ich meine, einem Schulkameraden gegen einen Puck der Nürnberg Ice Tigers.
Oh, ja. Mensch, also den habe ich aber auch in der Hand
gefliegen. Also ein Original-Puck, den habe ich bekommen und ich habe ihm das schwarzes Trikot, war das also euer Auswärtstrikot damals, schwarzes Trikot Real Madrid mit Luis Figo habe ich 1:1 getauscht.
Sie an, okay.
Ja,
das war ein interessanter Trikottausch.
Ja, den Puck habe ich übrigens immer noch. Der dient als Türstopper bei mir im Bad.
Ach, das hat meine Schwester auch tatsächlich so als Türstopper, so ein Eishockey-Puck.
Ja, genau. Also von daher, kleine Anekdote, kleiner Ausflug in meine Jugend für dich.
Okay, stark. Ja, dann sind wir zurück wieder in Sevilla. Die haben eben 4-2 gewonnen. Teilweise glücklich, weil die letzten beiden Schüsse durch Escudero und Munir waren abgefälscht, teilweise entscheidend. Also es hätte auch beim 2-2 stehen bleiben können. Nolito hat ja auch noch gegen seinen Ex-Club getroffen, aber so ging es jetzt für Sevilla mal wieder ein Stückchen nach oben. Jetzt geht es ja am Dienstag zu Krasnodar. Man steht ja in der Champions League ganz gut da. Ich glaube, punktgleich mit Sevilla teilt man sich da Platz 1. Das ist ja soweit ganz ordentlich, also sollte das auch Richtung Achtelfinale weitergehen für Sevilla, oder?
Ja, alles andere wäre eine Überraschung. Ganz ehrlich, in der Gruppe, wenn man da nicht weiterkommt, das wäre schon krass. Schön natürlich wäre es für Sevilla Erster zu werden, logischerweise, weil man dann vielleicht dem einen oder anderen größeren Brocken ausweichen kann im Achtelfinale.
Ja. Genau, schauen wir mal. Also Dienstag geht es da weiter. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem anderen Spiel am Super Samstag. Da war dann Real Madrid im Einsatz. Und nach 2 Minuten durfte ich schon jubeln. Nach 105 Sekunden, um genau zu sein.
Ja.
Ja, aber am Ende habe ich nicht mehr so viel gejubelt.
Nee.
Was schätzt du, warum? War mal wieder nicht so schön. 1:1 bei Villarreal. Ich sage erstmal, das kann. Ist schon in Ordnung, ist ein gutes Ergebnis. Villarreal war Tabellenzweiter, jetzt nur noch Dritter, nur noch in Anführungszeichen. Wir wussten, in den letzten Wochen haben sie auch oft gelobt für ihr schnelles, direktes Offensivspiel. Da haben Moreno und Paco Alcácer fast schon gezaubert. Immerhin, für mich, hat Paco Alcácer jetzt mit Muskelbeschwerden gefehlt. Trotzdem hat sein Sturmkollege noch da den Ausgleich erzielt. Da jetzt sein 5. Saisontor für Gerard Moreno. Und das ging, glaube ich, auch ziemlich in Ordnung, dieses 1:1.
Absolut, weil Real in der zweiten Halbzeit vor allem am Ende ja gar nichts mehr gemacht hat. Also das war wirklich hinten raus sehr, sehr dünn. Und ich glaube, wenn das Spiel noch 10 Minuten länger geht, fällt da eher noch das 2:1 für Villarreal, die da wirklich in den letzten gut 20 Minuten echt gut drauf waren und da auch drauf und dran waren, weiter Tore zu machen oder zumindest das zweite zu machen. Also von daher kann man, finde ich, aus Realsicht vor allem mit Blick eben auf diese zweite Halbzeit wirklich zufrieden mit dem Punktgewinn sein. Denn das war, finde ich, wieder mal mager und dünn. Muss ich so ehrlich sagen, also für mich da wirklich mager Kost und dieser Dienst nach Vorschrift, ich will es jetzt nicht zu polemisch formulieren, aber wirklich so eine Leistung, die man seit Monaten gesehen hat, wo einfach irgendwas fehlt, der Esprit, wirklich die Gier nach vorne so aufs Tor zu gehen, man verwaltet dann, man führt 1-0 und oft genug hat man es ja über die Zeit gebracht, vor allem in der letzten Saison hat man ja haufenweise Spiele eben so knapp gewonnen, das eine Tor gemacht und dann das Nötigste und dann verwaltet und nichts mehr zugelassen, weil die Abwehr so sicher stand. Und in dem Trott haben sie jetzt, fand ich, wieder gespielt, nur dass diesmal eben das Tor fiel und sie hinten eben auch nicht sicher waren. Also nochmal, Villarreal hätte da wirklich noch ein zweites machen können, denn die Räume waren ja wirklich da. Also da gab es ja Konterchancen ohne Ende. Ne? So gesehen, ja. Nicht so gut von Madrid.
Ich hoffe, Monsieur Zizou lauscht unseren Podcast diesmal ausführlich. Ich habe mich ja ein bisschen über ihn aufgeregt, erst auf Twitter, dann in einem extra Kommentar noch auf Real Total. Dürft ihr euch gerne nochmal durchlesen. Ich gebe dir erstmal recht, dass das anfangs gut aussah. Das war eine gute erste Hälfte, wo man auch, man wusste ja, man hat echt Probleme dieses Mal, weil es haben super wichtige Spieler mit Ramos, Casemiro, Benzema und viele andere gefehlt. Da war es klar, hey, wow, wir führen jetzt erstmal verwalten. Und ich eigentlich auch fast mit einem Punkt zufrieden sein, wenn da irgendwie noch was passieren sollte. Und diesen Verwaltungsmodus haben sie lange drauf gehabt, wie du sagst, nach der Corona-Pause. Aber es war dann am Ende nicht genug, weil Emery dann auch ein bisschen mutiger wurde. Der hat mir am Anfang, hat Zidane da den richtigen Matchplan gehabt, auch durch diese langen diagonalen Bälle, schnelle Seitenwechsel. Da war mir Villarreal im Verschieben immer ein bisschen zu langsam, zu träge. Da kamen schon Carvajal oft außen durch, auch auf der anderen Seite. Hazard und Mendy haben da doch hin und wieder mal kombiniert, aber da hat es dann auch oft an Mut gefehlt. Man hat geführt und gesagt, bevor ich jetzt den Risikopass spiele, lieber nochmal hinten rum, dann bringe ich den Gegner auch ein bisschen aus der Dynamik, mache ihn müde oder der Gegner darf sich wieder müde laufen. Also es sah anfangs gut aus, aber ja, irgendwann reicht das eben nicht. Nach dem Seitenwechsel Emery wechselt offensiv ein und so ist es dann passiert. Und dann ist eben auch nach dem Spiel für mich unfassbare, fast schon Aussagen von Zinedine Zidane, der sich eben nicht mit einem Punkt zufrieden gegeben hat, der tatsächlich gesagt hat, jetzt zitiere ich, es tut so weh, dass dem Gegner eine Aktion gereicht hat, um auszugleichen. Was? Und wir jetzt nur mit einem Punkt nach Hause fahren. Eine Aktion, um auszugleichen? Also vor dem 1:1 gab es einfach diese beiden fast 100%igen von Parejo, von Moreno. Also vielleicht macht die auch nicht jeder Spieler, aber Leute wie Moreno und Parejo, das sind sichere Schützen, die machen die, glaube ich, in 8 von 10 Fällen mindestens und da eben nicht. Und da hätte Real Madrid theoretisch auch schon 2:1 hinten liegen können, als der Elfmeter gefallen ist. Dann hätte es auch 3:1 am Ende stehen können. Kubo hat noch in der Schlussphase diese Chance ausgelassen.
Stimmt. Das war eine riesige Chance. Da war ein bisschen, weiß ich nicht, ob er mit den Gedanken bei seinem Leihclub war oder ja, nicht oder entschlossen genug oder
überrascht,
was hab denn ich hier für Platz? Also wirklich leichtfertig fast schon vertändelt den Ball. Real Madrid übrigens 6 Torschüsse nur, ne? Doppelt so viele.
6 Schüsse, aber nur einen aufs Tor,
ja, so muss ich sagen. Schüsse abgegeben insgesamt, genau, Torschüsse insgesamt. Villarreal doppelt so viele. Also ich widerspreche dem Kollegen Zidane da auch. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat in der zweiten Halbzeit.
Da fordert er einen. Aber
genau zugeschaut hat er offenbar nicht. Oder genau aufgepasst, ne?
Ja, und genau diese fast schon Realitätsverlust oder mangelnde Selbstreflexion ist dann irgendwo auch ein Grund für Real Madrids Krise, in Anführungszeichen. Man hat ja immerhin noch trotzdem 17 Punkte aus 9 Partien. Das ist natürlich aus Barca-Sicht wesentlich besser. Also Krise in Anführungszeichen, trotzdem von 12 Saisonspielen nur 6 gewonnen. Auch da dünne, jetzt ist man natürlich wieder riesig unter Druck. Mittwoch geht's nach Mailand zum Topspiel. Inter hat jetzt mal wieder gewonnen, aus einem 0-2 noch ein 4-2 gemacht, auch stark. Aber da geht es natürlich dann auch für Inter um alles. Die sind noch letzter in der Gruppe. Real Madrid ja punktgleich mit Schachtior, jeweils auf Platz 2. Gladbach hat noch einen Punkt mehr. Also auch da super spannend, die Gruppe. Und da, wie immer, Real Madrid unter Druck. Zidane sowieso, auch wenn ich sage, auch wenn Real Madrid jetzt verlieren sollte bei Inter, wird sein Stuhl auch nicht mehr wackeln. Also er wackelt eigentlich fast gar nicht, weil er unkündbar ist, weil man weiß, man hat so viele Probleme, auch mit den Corona-Ausfällen. Wird Casemiro fit, Benzema fit, auch noch nicht klar für das Topspiel. Also da weiß man, dass es aktuell nicht wirklich gut laufen kann.
Ja, das wird ein Spitzenspiel, tatsächlich. Zumindest so von der Drucksituation her. Natürlich klangvolle Namen auch, aber hauptsächlich, weil Inter gewinnen muss. Ja. Denn die haben noch keinen Sieg und Real hat sich zu 4 Punkten mehr oder weniger gewürgt und geduselt so ein bisschen. Also vor allem mit Blick auf das Gladbach-Spiel, ne, wo es in der, 93., 94. erst den Ausgleich gab. Dementsprechend, sie werden auch mit dem Unentschieden höchstwahrscheinlich Zweiter werden, gehe ich jetzt mal stark von aus. Wobei gut, wenn Schachtjörg gewinnt, dann nicht, aber da darf man ja eher auf Gladbach setzen, dadurch, dass die zu Hause spielen. Wobei bei Gladbach man auch nie weiß, denen reicht ja eine Führung nie. Denn wir spielen ja immer Führung. Von daher, spannende Konstellation in der Gruppe und Druck auf beiden Seiten sozusagen. Also Inter muss gewinnen, aber auch Real darf das auf keinen Fall verlieren. Und auch wenn du wieder nur unentschieden spielst, bist du ja auch wenn es tabellarisch vielleicht okay ist, mit einem Punkt, aber so glücklich bist du als Real Madrid mit laufenden Unentschieden ja auch nicht.
Nicht wirklich.
Von daher, spannend.
Ja. Und trotzdem wird das alles irgendwie nichts bei Zidane ändern. Ich wurde auch in dem Livestream nach dem Spiel gefragt, und wenn Real in der Champions League ausscheidet, ist es dann das Aus von Zidane besiegelt? Nee, das wird nicht passieren.
Glaubst du nicht?
Echt? Nee, weil einfach noch diese ganze Umbruchsaison, man sieht ja auch, wie andere Vereine Probleme haben, City jetzt wieder verloren, auch Bayern mal ausgerutscht. Also es ist einfach diese Corona-Situation. Man konnte nicht kaufen, man hatte keine Saisonvorbereitung, viele verletzte Corona-Ausfälle. Jetzt Jovic kam mit Rückenwind von der Nationalmannschaft zurück, zack, positiv getestet und fällt aus. Oh, das ist so bitter und ärgerlich, und da weiß man einfach, irgendwie muss man sich in den Sommer retten, vielleicht fällt doch noch irgendwie die Copa del Rey bei ab, vielleicht bricht Atletico noch ein, man kann in der Meisterschaft noch mitmischen.
Stichwort Meisterschaft, mit Blick auf die Meisterschaft ist ein Ausscheiden in der Champions League gar nicht so schlimm, denn auch dann hast du endlich diese elendigen englischen Wochen mit Spielen in 3 Tagen.
Ja, wobei, dann kommt die Europa League.
Und, gut, die ist dir ja wurscht, also ganz ehrlich. Da spielst du ja wirklich bis zum Halbfinale mit der B-Mannschaft. Da spielen dann.
Meinst du?
Musst du ja.
Ist Chelsea wieder dabei?
Nein, aber würde da auch jede Mannschaft machen. Also da kann dann wirklich Jovic Stamm spielen und Benzema unter der Woche die Füße hochlegen. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das sollte nochmal was fürs Halbfinale trotzdem reichen und dann. Naja, das aber so weit sind wir noch lange nicht, dass wir über die Euroleague reden müssen bei Real.
Ja. Schauen wir mal. Ja. Gut, wir gehen jetzt natürlich zum absoluten Topspiel an diesem Spieltag. Das behandeln wir: Atletico gegen Barcelona. Nach einem kurzen Break, bis gleich. Spiel des Spieltags war für uns das 4-2 zwischen Sevilla und Celta, aber natürlich das Topspiel, auch nominell natürlich im Wanda Metropolitano. Atletico empfängt Barcelona. Ich habe richtig getippt, 1-0-Sieg der Rochi Blancos. Du hast ja immerhin auf ein 1-1 gehofft, schon gedacht, das wird eng für Barca in der Form. Und ich fange das gleich mal mit einer sehr provokanten Frage an dich, Alex. Bist du bereit?
Nein, aber das nützt ja nicht.
Ist Barca aktuell das Schalke Spaniens?
Um Gottes Willen, nein, denn Schalke hat seit, 23 Spielen nicht gewonnen und ist Tabellenletzter.
Ja, aber Richtung hinsichtlich Ausstrahlung, da ist doch keiner, der sich wehrt, der irgendwie sich gegen eine Niederlage stemmt, der wütend ist auf dem Platz, das ist irgendwie, das die sind so lost auf dem Feld,
das es tut mir leid, aber... Mit Schalke verglichen werden, das ist unter der Gürtellinie.
Das ist nicht okay.
Das ist nicht okay. Das hätte ich jetzt nicht verdient. Ich bin eh schon am Boden und du trittst auf mich und spuckst auf mich quasi. Also mit Schalke verglichen werden, finde ich nicht okay.
Nee,
finde ich
nicht. Das hat ja jetzt nichts mit Tönnies und so zu tun.
Nee, finde ich nicht angemessen.
Ich bin nicht mal mehr überrascht, enttäuscht. Man kennt es ja mittlerweile, wie sich irgendwie da nichts entsteht auf dem Platz bei Barcelona und dann auch bei Messi den hängenden Schultern und der Blick nach unten. Man hatte ja Chancen. Griezmann hat das erste Ding drüber geballert, dann hat auch dem Oblak ein Ding pariert und so weiter. Longley diese gute Kopfballchance vergeben nach Messi-Flanke.
Das war die beste Chance des Spiels, nach Hüben wie drüben quasi, so gesehen sogar. Wobei Llorente hatte eine große Chance, aber da war der Winkel recht spitz. Aber Longley ist ja völlig frei, 4 Meter vom Tor und kann ja gut köpfen, hat schon einige Kopfballtore geschossen. Also das ist für ein Abwehrspieler in der Position eigentlich einen 100%er, so wie für einen Stürmer, einen Elfmeter fast schon. Ne? Mhm. Also den darf man nicht machen, den muss man fast schon machen. Vor allem gegen Atletico, wo du weißt, mehr als 3-4 Chancen wirst du eh nicht haben. Und das war eine riesige. Also die muss im Nachhinein sitzen. Und ja, tat sie nicht. Dementsprechend
und trotzdem war da wieder viel Verzweiflung in den Augen.
Ja. Also ich muss ehrlich sagen, während des Spiels, ich habe tatsächlich früh schon resigniert, weil ich wusste, das wird einfach nichts, weil du einfach gemerkt hast schon in den letzten Wochen, wenn der Gegner gut hinten drin steht, tun sie sich schwer, wirklich gute Chancen herauszuspielen. Ja. Da fehlt es einfach am Mittelstürmer. Das ist, glaube ich, die Hauptproblemzone. Jetzt, klar, haben sie hinten die Problemzone durch die Verletzung, da kommen wir gleich drauf, oder durch die vielen Verletzungen. Mhm. Aber vorne drin fehlt dir einfach ein Stürmer, ein Mittelstürmer, ein Neuner, ein Spieler, der die Bälle festmacht, der die Innenverteidiger weghält von beispielsweise Messi oder von den vielen Zehnern, die eben gerne nach innen ziehen, der die Läufe macht, etc., etc., der die Flanken abnimmt. Von daher, das fehlt Barca und dementsprechend habe ich wirklich schon ab Minute, keine Ahnung, 55, 60 schon gewusst, die werden kaum noch 2 Chancen haben und wenn, dann irgendwie eben durch einen Standard oder durch eine Flanke. Und genauso kam es ja, die beste war eben die von Longley. Und auch Griezmann hatte ja eine Kopfballchance, die recht okay war. Der Ball war unplatziert, aber von der Chance her war das ja gar nicht so schlecht. Und mehr ging halt nicht. Und deswegen war ich null überrascht. Und ja, leistungsgerecht weiß ich nicht. Also ich finde, ein Unentschieden wäre trotzdem mein 1-1, das ich übrigens getippt habe. Oder eben einfach ein 0-0 wäre, glaube ich, das gerechte Ergebnis gewesen, weil auch Atletico hat ja mal wieder nichts nach vorne gemacht nach der Pause, wenn man ehrlich ist. Also erste Halbzeit war gut, aber auch da geht es eigentlich 0-0 normalerweise in die Kabine, wenn nicht der Megabock von Ter Stegen da ist, ne? Weil wo er völlig übermotiviert rausrennt.
Ja, war ja auch noch Verteidiger, so auf der Höhe, also das hätte man noch theoretisch gut abwehren können. Der Stürmer, also Carrasco war weit außerhalb, nicht so zentral jetzt auf Ter Stegen zugerannt.
Ja, war unnötig.
Ja, wollte Piqué nennen. Vorher schon auch blöd den Ball verloren und Dembélé sowieso, aber dann
Fehlerkette. 2-3 Fehler in der Fehlerkette, klar, aber halt der schwerwiegendste und vor allem der unnötigste, weil du da einfach nicht raus musst. Von daher normalerweise nochmal geht es mit 0-0 in die Kabine und wenn es da lange 0-0 steht, sind die beiden sich auch einig und nehmen dieses 0-0 mit. Und genau das war eigentlich mein Gefühl vorm Spiel, dass das so ein typisches Spiel ist, das keiner verlieren will und dann geht es unentschieden aus und ja, der eine Bock hat den Unterschied ausgemacht. Also klar, Krisenstimmung jetzt wieder und natürlich jeder malt den Teufel an die Wand und auch du vergleichst mich mit Schalke, aber wenn man auch da wieder und ich höre mich ein bisschen wie ein Broken Record leider an, aber wenn man wirklich aufs Spiel schaut und auf die Leistung, ist auch das wieder eigentlich ein Unentschieden. Und dann ist es nicht so tragisch, wie im Klassiker auch. Wenn die sich einfach unentschieden wenn es unentschieden ausgeht, mein Gott, dann spielst du halt unentschieden im Klassiker. Ja. Ne? Du darfst ihn halt nicht verlieren, weil verlieren ist immer das Super-GAU. Und bei unentschieden, ist halt so. 2 gute Teams, nicht auf der Höhe der Schaffenskraft, unentschieden passt schon. Leistungsgerecht wäre es gewesen, wie kam es damals zustande? Durch einen blöden Elfmeter. Wie kam das blöde Unentschieden in Alaves zustande? Neto mit seinem Slapstick-Fehler. Jetzt Ter Stegen mit diesem Slapstick-Fehler. Also es sind wirklich auch krasse verrückte Fehler, die so einfach unüblich sind, wodurch eben diese Ergebnisse zustande kommen. Aber also es sind nicht alle Spiele, die du verlieren musst, ne?
Ja, ich muss da auch loben oder den Gegensatz zeigen. Ihr erspielt euch, oder Barca erspielt sich mehr Torchancen als Real Madrid. Gegen Getafe oder jetzt auch eben gegen Atletico waren das mehr Schüsse, die Barca hatte, als Real gegen Valencia zuletzt oder jetzt auch gegen Villarreal.
Auch Getafe, du hast es angesprochen, war ja auch ein blöder Elfmeter, der nochmal, auch jetzt hier 8 Wochen später nervt mich der Elfmeter noch, weil es für mich keiner war. Nochmal, sie haben auch 4-mal nicht so prickelnd gespielt. Also, ne, wir haben jetzt Alaves genannt, Clásico jetzt Real und Getafe, von mir aus auch, ja, kann man noch, Dynamo Kiew könnte es auch mit reinnehmen. Das sind alles keine super guten Spiele, die du unbedingt gewinnen musst, aber du musst halt keinesfalls verlieren. Und dann gehen die Spiele unentschieden aus und dann ist das zwar auch nicht gut für den FC Barcelona, aber du hast es halt nicht verloren. Und kein Mensch meckert doch, wenn du 0-0 oder 1-1 im Wander spielst gegen Atleti, die noch kein Spiel verloren haben, die 2 Gegentore kassiert haben. Ja. Also kein Mensch würde da was sagen. Ne? Und dementsprechend, es war auch wieder eine bittere, weil unnötige Niederlage. Eben aufgrund eines schlimmen Fehlers.
Ja. Wir schauen gleich nochmal ein bisschen weiter auf Barca. Jetzt kurz Atletico, die ungeschlagene Serie ist unglaublich. 24 Spieltage in Folge ohne Niederlage, das ist Vereinsrekord ausgebaut und jetzt eben dann auch Geschichte geschrieben, sage ich mal. Es war Simeones erster La Liga-Sieg über Barcelona und Atleticos erster Sieg in La Liga über Barca seit Februar 2010. Also diese Serie musste aber auch jetzt irgendwann mal reißen.
Wirklich, das stimmt wirklich. 20 Spiele ohne Sieg von Atletico, das kennt man nur so von Verein wie Valladolid und Granada und so, ne? Wenn die gegen Real und Barca spielen, da ist es ja normal. Bei Atletico ist es unfassbar. Und dass Cholo noch nie in der Liga gegen Barca gewinnen konnte. In der Champions League hat er sich schon zweimal rausgeschmissen. Im Supercup hat er auch Barca rausgeschmissen.
Genau.
Und in der Liga konnte er nicht einmal gewinnen.
Irre.
Also kann man sich nicht erklären. Allein deswegen muss es einfach mal wieder passieren. Aber das ist halt so passiert. Ne? Ja. Aber trotzdem, Credit an Atletico, also auch da hat man wieder gesehen, verteidigen können sie und vor allem gegen Barca. Die wissen einfach, worauf es ankommt gegen den FC Barcelona, wie man sich zu verhalten hat, wie man spielen muss, wie man die Mitte dicht macht und dass Barca über die Flügel halt einfach sehr, sehr wenig einfällt. Und die wenigen Chancen kamen ja verrückterweise über die Flügel. Ne? Also die Hereingabe von Dembélé, du hast es angesprochen, eine schöne, scharfe Hereingabe, die Flanke auf Langley. Also die 2 guten Chancen kamen mehr oder weniger über die Flügel. Auch die Chance von Messi, wo er so zaudert und zögert in der ersten Halbzeit, war ja ein Pass von Jordi Alba von links außen in die Also auch über der Angriff kam über den Flügel, ne? Also das müsste Barca einfach häufiger machen.
Ja. Und das, obwohl ja Simeone so ein bisschen, was war das, 5er-Kette hinten hatte, mit eben dann auch Carrasco sehr defensiv teilweise oder sehr tief gestanden um da außen, aber dann kam sie da doch öfter mal vor. Wir hatten ja Atletico zuletzt auch oft gelobt, wie gesagt, immer noch ungeschlagen in dieser Saison, einzige Mannschaft in der Liga, weil sie auch spielerisch sich weiterentwickelt haben, weil das auch offensiv mittlerweile teilweise mutige, aber dann eben zielführende, schnelle, direkte Kombinationen sind, wo dann, egal ob ein Felix und ein Correa oder ein Vitolo und ein Costa sich durchkombinieren, da ist man auch einerseits in der Kaderbreite, jeder funktioniert, jetzt waren es wieder Correa und Carrasco, die den Unterschied herbeigeführt haben, mal sind es eben Felix und Llorente, mal auch Saúl oder Diego Costa und so weiter, da hat echt Simeone seine Mannschaft weiterentwickelt, das war ja in der letzten Hinrunde noch nicht so der Fall und jetzt dann so nach und nach kam man mehr und mehr ins Rollen und dass man sich wirklich Atletico-Spiele mittlerweile eher mal anschauen kann, dass da wirklich auch mal guter Fußball gezeigt wird. Auch wenn das jetzt, es waren eigentlich nur diese 3 Chancen, Llorente an die Latte, dann gab es noch einen Saúl-Fernschuss, den Ter Stegen pariert hat und dann eben noch den einen Fehler ausgenutzt. Aber trotzdem Atletico schon nicht unverdient ganz oben und vom Geheimfavoriten jetzt vielleicht doch zum höchsten, größten Titelaspiranten.
Ja, ganz oben jetzt natürlich nicht, nur Zweiter, ne? Nur. Aber oben definitiv mit dabei und definitiv ein Ticket im Rennen oder in der Lotterie La Liga. Und nochmal, wir haben sie letzte Woche oder vor der Länderspielpause schon als kleiner Geheimtipp oder ich habe gesagt, warum ich mir vorstellen kann, dass sie wirklich bis zum Ende diesmal mitmischen. Und man hat es gesehen, ne? Endlich diesen Fluch besiegt, diesen Barca-Fluch. Das ist ein gutes Omen, würde ich mal behaupten. Ne? Also,
Man muss auch noch kurz, glaube ich, Koke erleben. Der erlebt auch so ein bisschen so eine Wiederauferstehung, war ja jetzt endlich wieder mit der Nationalmannschaft berufen, hat da gebosst, sage ich mal, gegen Deutschland und jetzt eben auch gegen Barcelona sehr sicher. Eigentlich auch ein kompletter Auftritt bezüglich Präsenz auf dem Platz, Zweikampfführung, sichere Pässe und so weiter. Also da hat er mir auch gut gefallen und ja, zeigt eben auch, dass irgendwo alle ganz gut in Form sind, alle ganz gut bei Laune gehalten werden. So ein Rotationsspieler wie Hermoso hat da diesen Hackentrick, glaube ich, vor dem 1-0 gemacht. Mhm. Das traut sich jetzt auch nicht jeder zu. Also es funktioniert. Oblak wieder 6 weiße Westen in La Liga. Der ist da auch auf dem Weg zu einem neuen Rekord wahrscheinlich. Da stimmt es eigentlich in jedem Mannschaftsteil bei Atletico. Simeone hält alle bei Laune, egal ob ein Trippier oder ein Lodi spielt oder wer auch immer. Das sieht echt gut aus. Jetzt muss nur noch Lemar funktionieren. Endlich mal. Ja, aber
das schon, daran glaube ich leider nicht mehr, um ehrlich zu sein.
Nein, das ist, glaube ich, durch. Ich
gucke gerade auf die nächsten Termine von Atletico. Jetzt gegen Lok Moskau, da musst du natürlich gewinnen. Da wäre alles andere eine krasse Überraschung zu Hause in der Champions League. Dann geht es nach Valencia ins Mestalla. Dann kommen die Bayern in der Champions League. Huiuiui. Dann daheim gegen Real Valladolid. Gut, das geht 1-0, 2-0 aus. Das kann man jetzt schon prognostizieren. Und dann Salzburg und das Derby Madrileño. Ja. Also auch interessante Wochen für Atletico.
12. Dezember, ja.
Genau. Also gar nicht ohne, ne, die Wochen jetzt hier.
Ja, generell, also Real Madrid, Atletico, Barca, die haben ja jetzt alle 5 Wochen, 10 Spiele, 5 englische Wochen am Stück. Ja. Das ist wieder enorme Belastung. Ja, bei euch kommen dann jetzt die Verletzungen hinzu.
Genau.
Und da kannst du direkt fortfahren.
Also, ich sagen,
hat mir echt leid getan beim Piquet.
Ja,
ich mag ihn ja nicht, aber boah,
scheiße. Die müssen wir ansprechen, das ist echt mit Piquet, ja, das sah richtig krass aus.
Vor allem, Bänder gerissen sein.
Vor allem, ja, sind sie auch. Barca hat das heute kommuniziert: Verstauchung 3. Grades des Seitenbandes und eine Teilverletzung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie.
Operieren oder?
Ja, darüber wird jetzt debattiert. Also gibt es jetzt quasi im Stundenrhythmus neue Wasserstandsmeldung. Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen. Da muss der Spieler natürlich mit Ärzte konsultieren und dann schauen, welches Treatment am besten ist. Das steht noch nicht fest. Dementsprechend weiß man auch noch nicht, wie lange ausfallen wird. Also Barca hat auch nicht kommuniziert, wie lange er fehlen wird, sondern es hängt wirklich jetzt von der Art des Treatments ab. Aber man darf tatsächlich auch hier mit monatelanger Pause rechnen. Also die Berichterstattung, oder das heißt in der Berichterstattung, dass es auch da 3-4 Monate sein könnten. Richtig bitter. Ansu Fati fällt ja jetzt schon gut 3-4 Monate aus. Und auch Sergio Roberto hat es richtig krass erwischt. Das sah ja gar nicht so schlimm aus. Es war ja bei einem Schussversuch hier, 88. Oder so aus der Distanz. Genau. Und dann schoss es ihm in den Oberschenkel. Und man denkt sich, ja gut, ist halt ein bisschen eine kleine Zerrung. Okay, 1-2 Wochen, nix da. Muskelriss im Oberschenkel. 2 Monate Pause.
Muskelriss.
Also, ja, richtig, richtig krasse Ruptur im Oberschenkelmuskel vorne. Also auch da, ne? Nicht 3 oder 4 Wochen oder 2, sondern 2 Monate. Richtig krass. Ja, jo, also die Abwehr stellt sich quasi von alleine auf, sozusagen.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, Piqué ist kein großer Verlust, weil er echt extrem träge geworden ist.
Hör auf jetzt.
Die meisten gelben Karten. Ohne Umtiti, ohne Araujo. Komm.
Ja, hör auf einfach. Natürlich ist er ein riesiger Verlust. Er hält die Abwehr zusammen. Ab und zu hat er halt wie Ramos ein bisschen einen Lapsus drin, sag ich mal, oder passt da nicht ganz auf. Aber trotzdem ist er unersetzlich für Barca. Also wirklich der Fels in der Brandung und super, super wichtig. Mhm. Und dass der jetzt eben, 2, 3, 4, 5, wer weiß, wie viele Monate ausfällt, höchstwahrscheinlich. Ist richtig bitter und doppelt bitter ist es halt, weil Umtiti seit, Juni, glaube ich, jetzt schon außen vor ist. Also der ist 5 Monate einfach schon raus. Und damals gab es auch keine Prognose, wie lange er ausfallen wird. Ne? 5 Monate hat er hier schon Kniebeschwerden und
davor ja auch schon
kaum gespielt. Ja, und dementsprechend ist der auch, obwohl er jetzt schon im Training ist, aber Ronald Koeman sagt immer wieder in den Pressekonferenzen, dass er eben noch nicht so weit ist, dass es noch Zeit dauert, dass man nicht weiß, wie lange man noch braucht. Ne? Nochmal 5 Monate ausfallen, da dauert es einfach, bis du auch wirklich spielfit bist und das wieder aufbaust alles. Und Araujo hat aktuell auch noch ein bisschen Muskelblessur, könnte aber nächste Woche vielleicht wieder fit sein. Also muss man jetzt gucken, wann er jetzt ins Training einsteigt, ne? Und wie er belastet werden kann. Also da schaut es gut aus, dass er zumindest bald zurückkehrt. Aber ja, aktuell gibt es hinten nur Clément Longley und sonst niemanden. Tja. Dementsprechend wird jetzt Frenkie de Jong am Mittwoch bei Dynamo Kiew in der Abwehr.
Könnte man da nicht einen Jugendspieler mal versuchen? Man hat ja 9 Punkte in der Champions League.
Könnte man natürlich, aber die Frage ist, vertraut Koeman einem Jugendspieler oder nicht? Ne? Also
hat doch ein bisschen Faible für Junge, Petri und so, aber.
Ja, für manche Junge, aber nicht für alle Junge, ne? Ja, also Ricky Pucci und Alenia stellt halt gar nicht auf.
Grüße an Ricky Pucci. Ja.
Verallgemeinern kann man das nicht. Ne? Manche Spieler gefallen ihm und manche auch nicht. Warum auch immer, das muss man abwarten, woran das liegt oder. Schwer zu sagen, aber Minghella ist einer, der jetzt zumindest im Kader war, aber ich meine dann doch kurz vorm Spiel nur auf die Tribüne. Also der war zumindest immer wieder ist in den Trainings dabei von Barca B. Der wird dann halt jetzt aufrücken. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass er De Jong in die Abwehr stellt neben Longley. Mhm. Aber auch da, ne, De Jong spielt ja eh schon jedes Spiel durch. Also auch für Holland, auch für Barca, der hat jedes Spiel in der Saison gespielt.
Ja.
Und dementsprechend, das geht halt auch nicht lang gut, ne?
Ich würde mal fortfahren zur Frage vom Patrick. Da fange ich nochmal kurz an. Messi ist ja zurückgekehrt nach der Länderspielpause und hat dann am Flughafen das Zitat gebracht: Ich bin ein bisschen müde, immer das Problem von allem im Club zu sein. Und dazu dann auch die Frage von Patrick. Fehlt es Barca an Führungsspielern, nachdem Messi anscheinend überhaupt keine Lust mehr hat? Und wenn ja, wer könnte diese Rolle in der Zukunft übernehmen? Denkt ihr, dass Messi bereits im Winter wechselt gegen eine bestimmte Ablösesumme?
Ja, das sind jetzt 2 Fragen in einem. Führungsspieler ist ja das eine Thema. Ich habe das, glaube ich, privat auch immer wieder, Grüße an Miguel, ein Kumpel von mir, mit ihm besprochen. Ich glaube, hier im Podcast ist er noch gar nicht. Aber wenn man mich schon danach fragt, ich bin nicht der größte Fan von Kapitän Messi. Ich glaube, dass er nicht den Charakter eines Kapitäns hat, den eine Mannschaft unbedingt benötigt, weil er eher introvertiert ist und eher zurückhaltend und dann, ne, so ein bisschen Blick nach unten, wenn er unzufrieden ist und wenn es nicht läuft und ein bisschen so Kopf durch die Wand, immer durch 3 Spieler durchdribbeln und all diese Thematik. Also für mich ist tatsächlich der wirkliche Kapitän auf dem Feld Piqué. Hat halt die Binde nicht am Arm. Aber ist für mich der eigentliche Kapitän auch vom Charakter her, ne? dass er outspoken ist, dass er eben auf den Tisch haut, dass er ein Sprachrohr ist, dass er sich in Interviews auch immer wieder richtig klar positioniert und da Tacheles redet. Das hat Messi 2-mal am Ende der Saison gemacht, aber grundsätzlich ist das nicht sein Charakter. Von daher Führungsschwäche, jein, denn jetzt fehlt ja Piqué. Also bisher hätte ich gesagt, nicht unbedingt. Auch wenn nochmal, Messi hat die Binde, aber Piqué ist der Leitwolf da hinten drin, aber der fällt halt jetzt monatelang aus. Und jetzt würde ich schon sagen, ja, da hast du ein bisschen ein Problem, denn Busquets zum Beispiel, da stimmen die Leistungen auch nicht immer, der ist ja auch Co-Kapitän, ist aktuell verletzt, Sergio Roberto ist Co-Kapitän, also es gibt 4 Kapitäne bei Barca hinter Messi, 3 andere, ne? Eben Roberto, Piqué und Busquets und alle 3 fallen jetzt aus, aktuell. Also
Busquets dürfte jetzt bald zurückkehren.
Ja, aber dementsprechend hast du da wirklich ein Vakuum, auch von den Charakteren her. Einer, der finde ich, Kapitäncharakter hat, steht halt im Tor und ist Deutscher. Also auch nicht unbedingt so, vielleicht so hilfreich, auch weil sein Spanisch grandios ist, aber trotzdem, ne, du bräuchtest halt wirklich einen im Zentrum des Spiels und da hapert es ein bisschen. Ne? Von daher, ja, muss ich so zustimmen, gehe ich d'accord tatsächlich, da fehlt es ein bisschen.
Ist Griezmann auch kein Typ für den Dembélé sowieso nicht. Alba vielleicht noch, der ist ja auch noch,
ja, aber
der die Mannschaft mitreißen kann.
Ja, aber naja, nee. Also, ja, du hast nur so wirklich einen richtigen Leitwolf in Piqué und der ist jetzt verletzt, finde ich. Also, schon ein Problem, ja.
Ja, und dann glaubst du, Messi könnte im Winter jetzt gehen, wenn er jetzt schon wieder so lustlos oder auch ja, genervt.
Das ist, finde ich, eine spannende Frage. Wenn man es andersrum dreht, was passiert, wenn Man City jetzt Geld auf den Tisch legt im Winter? Also aus dem Blickwinkel.
Die haben ja auch Not.
Genau, denn du musst dir überlegen, Barca hat brutale finanzielle Probleme. Wir haben es in zig Podcasts schon thematisiert. Ja. Die brauchen dringend Geld. 190 Millionen wurde ja offiziell kommuniziert. Müssen sie jetzt quasi in den nächsten Wochen, Monaten unbedingt einsparen. Wollen sie eben durch Gehaltsverzicht bzw. Gehaltsreduzierung einnehmen. Haben es noch nicht geschafft. Aber sie müssen eben diese 190 Millionen laut eigener Aussage einsparen. Die sind halt auch so klug, in Anführungszeichen klug, ich meine natürlich nicht klug, dass sie das öffentlich kommunizieren. Ja. Das heißt, du machst dich angreifbar für so Themen wie einfach mal ein Angebot machen für Messi beispielsweise. Denn Man City weiß ja, dass du Geldnöte hast. Also wie gehst du damit um, wenn Man City plötzlich sagt, ja, pass auf, ihr benötigt doch Geld. Millionen. Im Sommer ist er ablösefrei. Er sagt eh, er will weg. Ja, 20 nicht. Wir bieten einfach mal 60, sage ich jetzt mal. Für ein halbes Jahr natürlich immer noch verrückt, ne? Aber jetzt einfach nur als, damit du den Verein quasi in die Bredouille bringst, dass es ja mehr oder weniger annehmen muss oder dass er hart drüber nachdenken muss. Denn bei 20 Millionen sagt natürlich Barca nein. Aber wenn Messi kommt und sagt, ich werde nicht verlängern, ich bleibe bei euch nicht, im Sommer bin ich weg. Und du weißt, du hast 190 Millionen Miese und musst dieses Loch stopfen und du hast, lass es 50 sein oder ne, ein Angebot. Dann bin ich gespannt, wie der Verein reagiert. Also dementsprechend aus diesem Blickwinkel wäre das schon richtig spannend. Ich glaube natürlich trotzdem nicht, dass Barca das macht, um Gottes Willen, aber so könntest du den Druck erhöhen, ne? Als Man City. Aber um die Frage halbwegs zu beantworten, Pep hat ja selbst gesagt, das Transferfenster ist erst im Sommer ein Thema. Also er hat ja jüngst hier vor, wann war es, Donnerstag glaube ich, vor ein paar Tagen seinen Vertrag verlängert bei Man City und hat danach, am Tag danach ja sogar gesagt, er wünscht sich, dass Messi seine Karriere beim FC Barcelona beendet, denn er ist ja in der PK, was ich will ist, dass er seine Karriere dort beendet, das ist, was ich mir wünsche als Barcelona-Fan, möchte ich, dass er dort eben dann aufhört. Aber sein Vertrag läuft dieses Jahr aus. Was in seinem Kopf vorgeht, weiß ich nicht. Aktuell ist er ein Barcelona-Spieler. Der Transfermarkt ist erst im Juni und Juli geöffnet, hat er gesagt. Also natürlich ist er auch im Januar geöffnet, aber er hat damit offenbar angedeutet, dass, ja.
Da wird ja dann bestimmt auch das Thema Präsidentschaftswahl noch spannend. Das soll so Mitte Januar sein und dann, wenn man dann Anfang Februar schon einen neuen hat, wer weiß, vielleicht holt er dann doch schon Xavi zurück und wenn dieser neue jemand vielleicht dann Messi doch irgendwie überzeugen kann. Was meinst du dazu?
Ja, das ist ja genau das spannende Thema. Da kann ja, könnte jeder im Kaffeesatz lesen und rauslesen, was er möchte. Also
es wäre so der Ablauf Mitte Januar.
Der Ablauf wäre, dass Victor Font ist der Top-Kandidat. Gibt auch jeden Tag 70 Interviews. Also so unfassbar.
Alles bei Barca-Welt.
Ja, tatsächlich gibt es da wirklich viel von ihm, weil er einfach so viele Interviews gibt und da spannende Aussagen tätigt. Aber natürlich ist Xavi sein Mann. Xavi ist sein Projektleiter. Er nennt ihn sogar mehr als nur einen Trainer, sondern er hat sogar gesagt, dass er ihn quasi als General Manager einstellen will. Also wirklich so als Chef, der Sportchef und Projektleiter und Trainer in einem sein könnte oder sein wird. Und von dem hängt es dann natürlich ab, Messi zu überzeugen, logischerweise. Und die beiden sind ja von früher Kumpels, denke ich mal. Sie haben ja zusammen gespielt, sprich, dem würde ich das schon zutrauen. Aber was in Messis Kopf vorgeht, weiß halt keiner. Ne? Ja. Aber der Schlüssel, klar, der Schlüssel wird sein, sofern Font gewinnt, dass Xavi ihn Messi eben davon überzeugt, über den Sommer hinaus zu bleiben, weil er das Projekt hoffentlich erfolgreich anleiten wird. Okay, aber ob das klappt, das weiß halt keiner. Ne?
Das werden wir noch weiter verfolgen hier bei Tiki Taka. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen. Ein paar Spiele haben wir noch. Ich glaube, den Barca-Atletico-Block haben wir jetzt. Und jetzt kommen noch ein paar weitere Spiele. Also kurzer Break, bis gleich. Atletico hat einen Fluch gebrochen gegen Barcelona, erster Sieg seit 2010. Ja, aber Tabellenführer ist Real Sociedad, auch wenn die Basken nicht nur 3 Punkte, sondern auch 2 Spiele mehr haben. Und die haben sogar ihren Vereinsrekord egalisiert. Jetzt 6-mal hintereinander in der Liga gewonnen. Das gab es zuletzt in der Saison 87-88. 7 Siege, das hatten die Basken noch nicht. Und da kommt am nächsten Wochenende Villarreal zu Gast. Also der Real Madrid, nicht fast Bezwinger, aber auch dann eine Top-Mannschaft als Tabellendritter, aber Real Sociedad so flüssig, wie die drauf sind. Jetzt haben sie auch Cadiz geknackt, auch wenn das ein bisschen Geduld gebraucht hat. Das war eine Dortmunder Connection oder Ex-Dortmunder Connection. Januzaj hat da geflankt auf Isak. 1-0 am Ende gewonnen, das auch hoch verdient. Cadiz wieder viel zu wenig nach vorne gemacht. Ich glaube auch Negredo hat gefehlt, ausgefallen. Also da wieder sicherer Sieg für Real Sociedad.
Ja, Cadiz mal wieder mit seinen obligatorischen 32% Ballbesitz übrigens. Also unfassbar. Das hat ja wirklich, das Spiel hat ausgesehen wie ein stetiges 90 Minuten Powerplay im Eishockey. Cadiz nur hinten drin. Es hat halt, das Verrückte ist, es hat ja unglaublich gut geklappt in der Saison für Cadiz bisher. Ne? Ihre 4 Auswärtssiege jeweils zu 0, wo sie ja im Schnitt 27% Ballbesitz hatten sogar. Unfassbar, ne? Im Di Stefano so gewonnen. Also das ist denen ihr Spielstil und ihr Plan, aber Junge, ist das bitter, wenn da eine Mannschaft wirklich nur hinten drin steht und es steht halt 0-0 und die haben überhaupt kein Interesse daran, Fußball zu spielen.
Ja.
Also, es ist schon harte
Kost. Beim Zeitpunkt des Tores war das Schussverhältnis 0-12, am Ende dann 2-14, da musste Cadiz irgendwie noch 2 Dinger raushauen, aber auch das nicht wirklich für Gefahr gesorgt.
Also es war wirklich ein bisschen Powerplay im Eishockey oder quasi Handball. Eine Mannschaft verteidigt und die andere greift nur an. Also hochverdienter Sieg, es liest sich knapp und das Tor war ja auch viel erst in der 66. Okay, aber es war wie gesagt hochverdient und es darf auch gerne 2 oder 3-0 ausgehen.
Eigentlich und, ja. Denn spielerisch muss man wieder sagen, war das teilweise wieder flüssig aus einem Guss mit schnellen Zuspielen in die Sturmspitze, teilweise direkt allein 11 Keypässe gab es. Das ist ein ziemlich hoher Wert in La Liga und davon haben Silva und Januzaj 5 insgesamt zusammen. Also da sieht man einfach, dass sie wirklich auch Lust haben und da sie wissen, einer ist im Ballbesitz und dann starten schon 2 Spieler automatisch auf beiden Außenbahnen. Das ist mal ein Oyarzabal, mal ein Januzaj. Das sieht richtig gut aus. Hatten wir ja schon letzte Saison so gelobt, da war es zumindest in der Hinrunde, sah das richtig gut aus. In der Rückrunde ist die Mannschaft ein bisschen eingebrochen. Glaubst du, das könnte auch dieses Jahr passieren?
Also ich glaube, aus irgendeinem Grund kamen sie damals auch mit diesem Corona oder mit der Situation nach dem Corona-Restart einfach nicht, dem Rhythmus dann nicht zurecht und jetzt haben sie sich daran gewohnt. Dementsprechend glaube ich, so wird das nicht mehr passieren, aber ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass sie bis zum Ende dermaßen da oben mitmischen. Also klar, 3, 4, 5 ist natürlich möglich, Platz 3, 4, 5, aber nicht jetzt irgendwie um die Meisterschaft. Also ich glaube, das wird schon oder muss eigentlich ein bisschen runtergehen, aber aktuell sieht wenig danach aus. Also aktuell ist es wirklich, wie du schon sagst, sie spielen flüssig, sie spielen mit Selbstbewusstsein, sie spielen auch so, dass sie eben immer diesen die Herangehensweise haben, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Also nicht eben wie Cardis mal nur 0-0 irgendwie über die Zeit retten, sondern nee, die gehen ins Spiel mit, wir wollen dieses Spiel gewinnen, spielen unser Ding. Ja. Und das klappt aktuell richtig gut. Also von daher.
Bei den Basken muss man, glaube ich, auch sagen, der Star ist die Mannschaft. Da ist wirklich jeder mal entscheidend. Jetzt war mal Isak entscheidend. Letztens war es, glaube ich, Portu. Oyarzabal sowieso mit 8 Scorerpunkten gemeinsam mit Joao Felix, der Topscorer in La Liga. Aber auch da sind natürlich viele Elfmeter bei gewesen. Auch Merino trifft man. Man hat Willian José noch von der Bank. Das sieht schon ziemlich gut aus. David Silva hat man sich Erfahrung zurückgeholt. Der ist mehr noch so der sichere, nicht unbedingt an vielen Toren beteiligt, aber bringt da, glaube ich, auch der Mannschaft viel mit. Also das ist alles ziemlich ausgeglichen und die Mannschaft ist jetzt einfach auch weiter zusammengewachsen, schon jetzt über ein Jahr zusammen so. Nur Ødegaard verloren, dafür Silva gekommen. Also da läuft viel gut zusammen.
Ja, das stimmt, ja. Also ich, wie gesagt, ich finde auch, sie spielen wirklich guten Fußball und vor allem haben dieses Selbstverständnis. Das gefällt mir schon wirklich gut. Also Zweifel nicht an sich, das fand ich war irgendwie offensichtlich in der Rückrunde oder im letzten Drittel der letzten Saison, wo sie ja ich glaube, von 12 Spielen irgendwie nur 2 oder 3 gewonnen haben.
Gerade so noch.
Genau, gerade so irgendwie auf Platz 6 gekrochen und gehumpelt.
Ja.
Jetzt sieht das wirklich, wirklich besser aus. Jetzt spielen sie mit Selbstbewusstsein und dementsprechend, solange Barca und Real schwächeln, bleiben sie logischerweise da oben, weil wer soll sie denn überholen? Ja. Aber über die gesamte Saison wäre das schon eine Überraschung.
Genau, mal sehen. Was war denn noch so in der Liga? Die Remis-Könige haben wieder zugeschlagen. Ich hatte es ja getippt, Osasuna, Huesca 1-1, du hast ja auf dem Osasuna-Sieg getippt.
Ja, ich war schon auch bei Unentschieden, aber...
Nee, Osasuna zuletzt auch nicht mehr gut drauf gewesen. Ja, und irgendwie Huesca immer für eine Überraschung.
Unfassbar.
Einen Punkt gut. Hatten ja sogar früh geführt. Ich glaube, ein Fehler hat er ausgenutzt vom Torhüter wieder.
Ja.
Und dann irgendwie gerade noch so Osasuna noch den Ausgleich geschafft.
Auch da, Huesca ist die einzige Mannschaft in La Liga ohne Sieg.
Ja.
Sie sind Vorletzter und sie haben genauso viele Spiele verloren wie der FC Barcelona. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist ja, oder beispielsweise auch wieder FC Sevilla. Also, es ist schon krass. 7 Unentschieden in 10 Spielen. Man sieht also, sie können wirklich mithalten, ne? Aber der Sieg will einfach noch nicht fallen.
Nee. irgendwie nicht so richtig. Dann, es gab jetzt auch eben, wir hatten ja schon gesagt, die rote Laterne wurde weitergegeben. Jetzt ist Celta Vigo letzter. Das war vorher Real Valladolid. Die haben jetzt aber zum zweiten Mal in Folge gewonnen, also ihre ersten beiden Saisonsiege. Mhm. Und da jetzt eben Granada ihre zweite Pleite in Folge, wie sagt man, zugefügt. Ja. Granada war ja letztes Wochenende noch dieses Skandalspiel mit eben zig Corona-Patienten, am Ende nur noch 2-3 Profis auf dem Platz und trotzdem musste das Spiel gegen Real Sociedad stattfinden. Jetzt heute haben sie sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Es gab dann am Ende, hat Real Valladolid 3-1 gewonnen. Schlechte erste Hälfte von Granada, egal, aber Valladolid jetzt erstmal aus der roten Zone raus mit eben 2 Siegen am Stück. 9 Punkte haben sie jetzt. Das ist natürlich immer noch ein bisschen wenig, aber immerhin erstmal wieder raus und Luft schnappen.
Ja, vor allem eine Überraschung, ne? Also Granada unfassbar heimstark eigentlich gewesen jetzt in den letzten, ja, 3, 4, 5, 7, 8 Monaten. Da einige Überraschungen auch richtig geschafft und einen richtig starken Saisonanfang hingelegt. Dementsprechend, dass sie jetzt ausgerechnet gegen Real Valladolid zu Hause verlieren, das ist überraschend. Ich meine, ich hätte auch 2-0 getippt, ne? Glaube ich 1-0 oder 2-0. Ja. Von daher, ich habe damit nicht gerechnet. ja, ist wirklich eine Überraschung. Vor allem 3 Tore für Real Valladolid, da müsste man fast nachschauen, wann sie das zuletzt geschafft haben. Ich meine, in der letzten Saison, dass sie es überhaupt nicht hinbekommen, überhaupt 3 Tore zu schießen. Also häufig schießen die Kollegen wirklich keine Tore. Die tun sich unfassbar schwer mit dem Tore schießen. Ja. Und jetzt gleich 3 auf einmal ist überraschend.
Ja. Ein paar Tore sind auch gefallen im Sonntagabendspiel. Wieder war Valencia im Einsatz und das wird ein bisschen mittlerweile fast schon zu einem kleinen Running Gag. Ihr erinnert euch vielleicht, liebe Zuhörer, an dieses kuriose 2:2 gegen Getafe, auch Sonntagabend. Wir haben ja parallel aufgenommen, da sind 3 Tore in der Schlussphase gefallen. Dann letzten Sonntag oder vor der Länderspielpause 4:1 gegen Real Madrid, auch ein, glaube ich, unvergessliches Spiel mit 3 Elfmetern und einem Eigentor bei den Königlichen. Und jetzt wurde es wieder dramatisch gegen Alaves. Es hat sich fast wieder bewiesen, dass eine Mannschaft schlägt Real Madrid, macht vielleicht das Spiel der Saison richtig motiviert, alles klappt, hast das Glück auf deiner Seite, ja, und im nächsten Spieltag liegst du plötzlich nach 16 Minuten 0:2 gegen Alaves zurück. Aber immerhin, es steckt doch noch ein bisschen Leben in dieser Mannschaft, wo der Trainer eigentlich fast schon aufgegeben hatte. Also Javi Gracia konnte seine Mannschaft da noch motivieren in der Kabine. Am Ende 2:2, aber wir haben ja noch die letzten Minuten gesehen, da wurden noch ein paar Dinge ausgelassen.
Ja, wo soll man da anfangen bei Valencia? Zum einen ist das eine unfassbare launische Mannschaft. Sie haben sogar innerhalb des Spiels im 15-Minuten-Rhythmus Launen. Das ist unglaublich. Also jede Halbzeit, da kannst du ja die Münze werfen, ob sie jetzt ihr hässliches oder ihr schönes Gesicht zeigen. Und auch so war das wieder der Fall. In der ersten Hälfte eben komplett wieder verpennt. Du hast es ja angesprochen, nach 16 Minuten 0:2 hinten einen völlig dämlichen Elfmeter. Ich meine, Hugo Guillamón war es.
Genau, genau.
Der da dem Gegenspieler irgendwie festhalten will, ihm in die Hacken springt fällt rein. Und völlig unnötig. Also sowas Dämliches.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann in der zweiten Halbzeit richtig geiles Aufbäumen. Schaffen das 1-2, das 2-2 und hinten raus haben sie 2 oder 3 riesen Chancen, das Spiel zu gewinnen, und die botteln sie auf klägliche Art und Weise.
Gamero also, in der 95. Vallejo in der 97. Der richtige 100%ige.
Ja, also schaut euch wirklich die Highlights an.
Ja.
Allein einfach nur die letzten 5 Minuten in Real Life.
Das auch lohnt Spiel des Spieltags würde ich eigentlich.
Eigentlich ja, weil was Valencia da macht. Also schon in Elche war es wirklich fast identisch. 0-2 hinten. Erste Halbzeit völlig verpennt und hinten raus merken sie, ey, jetzt geben wir Gas, und dann haben sie Chancen und verballern es aber ohne Ende. Und auch das war jetzt wieder der Fall. Also das ist wirklich eine komische Mannschaft, Valencia, was mit denen los ist. Unerklärlich.
Und trotzdem jetzt Platz 8, dann gegen 4 Punkten aus den letzten beiden verrückten Partien und mehr sogar noch mit Getafe dazu. Schlecht für Alaves gelaufen, 2-0-Führung aus der Hand gegeben mit dem neuen Trainer, aber immerhin jetzt 4 Spiele in Folge ohne Niederlage. Man hat da ja auch schon weiter unten gesteckt in der Tabelle, jetzt sind es 10 Punkte aus 10 Partien. Also das sieht dann doch ganz gut aus für Pablo Machin und ja, läuft so langsam wieder. Fällt dir denn noch was ein zu diesem 10. Spieltag?
Nee, ich glaube, das ist jetzt eine runde Sache, würde ich jetzt sagen. Zu überlegen, ja, Eibar, Getafe 0-0, da ist alles zu gesagt mit dem Ergebnis, glaube ich. Ich habe sogar mal auf Getafe getippt, weil ich mir dachte, das ist doch eigentlich so ein Spiel, dass sie 1-0 gewinnen. Und sie hatten hinten raus sogar wirklich die Chance auf ihr blödes 1-0. Nur sie haben es mal wieder geben. Also auch die tun sich nach wie vor schwer. 8 Tore geschossen, 9 kassiert in 9 Spielen. Also das sind die absoluten Minimalisten schlechthin. Mhm. Auch da wieder ein Spiel, das muss man sich nicht unbedingt anschauen. Ja,
nicht wirklich.
Einfach nur, um über unseren kleinen Lieblingsverein hier so ein bisschen noch wenigstens eine Minute zu sprechen. Also.
Ja. Ein Spiel fehlt eh noch. Am Montagabend sind erst Athletic aus Bilbao und eben Betis aus Sevilla im Einsatz. Da kommt es dann erst zum Abschluss. Aber ich glaube, der Spieltag wird aus Tippsicht, also wird er definitiv an mich gehen. Ich habe die ersten 7 Partien, zumindest die Tendenz, richtig gehabt. Ich habe ja vor dem Spieltag, hast du noch 30-29 geführt.
Mann.
Jetzt mit den ersten Spielen steht es 36-32 für mich.
Oh,
boah,
Mann, ey.
Da habe ich aber zugeschlagen.
Ja.
Da muss ich mich auf die Schulter klopfen.
Ja,
hörst du es?
Ja, ich sage, das ist ein scheiß Wochenende für mich. Ne? Selbst beim Tippen.
Ja. Wir haben ja beide unentschieden bei Real Madrid getippt. Also das war schon mal abzusehen, aber war so, ja. Egal. Also ich beende die Folge, oder wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, mit noch einer kleinen letzten Quizfrage an dich. Denn jetzt ist, wir nehmen ja gerade so Sonntagabend auf, jetzt ist kurz nach Mitternacht, also Montag, 23. November. Und heute vor 18 Jahren, da ist was passiert, an das sich, glaube ich, auch fast alle unserer Zuhörer erinnern werden. Und du musst dich da bestimmt auch erinnern, vor allem wegen dem, was du mir vorher erzählt hast.
Boah, das
heute vor 18 Jahren, 23. November 2020.
Boah, das ist ja jetzt kryptisch, vor allem November.
Ja.
Also nicht mal am Saisonende, sondern nicht mal, ich sag, mitten in der Saison. Das war vor 2 Jahren. Boah. Gib doch mal einen Anhaltspunkt, ey.
Ja, du hast ja vorhin über eine bestimmte, eine persönliche Anekdote erzählt. Über einen bestimmten Spieler.
Ja. Flog da der Trikot. Schweinekopf oder was?
Ja.
Echt jetzt?
Ja.
Bärenstark. Ich bin ja bärenstark.
Tröger, die Legende.
Das ist ja unglaublich.
Echt jetzt? Ja, du brauchst ja immer Hilfe auch. Ja, 23.
Was heißt denn, brauchst du ja Hilfe? Das ist einfach super gut geraten.
Ja, doch. Ja. Gut getroffen. Ja. Ist auch schon online bei Real Total unser Artikel. Vor 18 Jahren eben dieser Skandal-Klassiko. Luis Figo kommt ins Camp Nou zurück, 2 Jahre nach seinem Wechsel. Ja, was hat er so alles, womit wurde alles beworfen? Glasflaschen, Feuerzeuge, Billardkugeln gab's und dann eben dieser berühmte Schweinekopf von dem Spanferkel lag da an der Ecke. Der Klassiko ging 0-0 aus. Viele besondere Anekdoten, Aussagen von diesem Spiel, natürlich auch Videos, haben wir alles in diesem Artikel drin. Das dürft ihr euch gerne durchlesen, egal ob ihr es wusstet oder ob ihr davon noch nicht gehört habt. Also das ist eine besondere La Liga-Geschichte, wenn auch nicht unbedingt ein schönes Kapitel, weil das natürlich skandalös gewesen. Das Spiel wurde 15 Minuten unterbrochen und so weiter.
Ich möchte jetzt hier vor der Record kurz festhalten, dass ich beide Quizfragen heute korrekt beantwortet habe.
Hm.
Okay, vielleicht ein bisschen Hilfe, aber hallo?
Ich lasse dir den Erfolg.
Bei Wer wird Millionär gibt es auch den Publikums- und den Telefonjoker,
Den also Nils-Joker, okay. Okay, das lasse ich dir gelten. War ja sonst nicht so ein schönes Wochenende für dich. Und mit dem Schalke-Vergleich habe ich dir wehgetan.
Genau.
Tut mir leid.
Ja.
Also Quizkönig Troika hat gewonnen, die Folge.
Ja, ein kleiner, wenigstens ein kleiner, runder Abschluss für mich, ein positiver.
Genau. Also, liebe Leute, unser großes Dankeschön geht nochmal an die vielen 31 Patreons, unter anderem die letzten, den Kim André, den Alessandro, den Leo, den Marco. Ihr dürft uns auch, wer will, auch eben über PayPal unterstützen. Den Link zu unserem Moneypool haben wir getweetet schon auf dem Tiki-Taka-Profil, wird auch im Barca-Welt- und Real-Total-Artikel zu der neuen Folge verlinkt. Dort kommt ihr drauf. Jetzt ist Champions-League-Woche, eben ein paar spannende Partien, unter anderem Real Madrid bei Inter Mailand am Mittwoch. Dann nächstes Wochenende die Kracherpartie wahrscheinlich zwischen dem 1. und dem 3. Also Real Sociedad empfängt Villarreal. Dann, was haben wir noch so? Barca empfängt Osasuna. Real Madrid empfängt Alaves. Atletico ist bei Valencia. Oh ja, spannend. Ich glaube auch Getafe gegen Bilbao kann man sich anschauen. Also Granada, Once hat auch einiges zu bieten nächstes Wochenende.
Ja, langweilig wird uns nicht, ne?
Niemals. Mhm. Vielleicht können wir dann mal wieder über 3 Punkte jeweils berichten.
Wäre mal was Neues, ne?
Wäre mal was Neues, noch nicht so oft vorgekommen.
Nee, das stimmt.
Schauen wir mal. Gut, wie gesagt, auch nochmal der Hinweis, auf das Interview in der Werra Rundschau. Grüße in die Heimat. Das haben wir, habe ich getweetet und auch bei Tiki Taka ist das weitergeleitet. Dort könnt ihr euch das nochmal gerne durchlesen, ist auch auf meinem Instagram-Kanal. Alex, du hast auch einen neuen Podcast. Das wollte ich dich noch fragen. Oh. Du redest nicht nur über La Liga, sondern auch...
Oh, darf ich Werbung machen oder was?
Ja, ja, stark. 30 Sekunden hast du, kostet 10 Mark.
Gut. Ja, wo fange ich da an? Ja, tatsächlich. Ich dachte mir, ich quatsche immer... Sülz hier die Leute voll über La Liga und jeden interessiert das dann gar nicht. Und dabei schaue ich doch unfassbar viel Bundesliga auch. Also sowieso internationalen Fußball, aber auch schon immer Bundesliga. Also ich verfolge die ja sehr, sehr genau seit ja, Dekaden. Also nicht nur über La Liga und dementsprechend warum nicht ein bisschen drüber quatschen. Genau, und dementsprechend habe ich einen neuen Podcast, der da heißt...
Du gehst fremd und betrügst mich.
Nein, der da heißt Talk and Tips. Könnt ihr gerne mal bei Spotify zum Beispiel suchen oder ich meine, ich hätte es auch retweetet und getweetet am Wochenende, am Samstag. Ja, da quatsche ich so ein bisschen über, hauptsächlich über die Bundesliga und auch über 3, 4, 5 Topspiele. Mhm. Jeden Donnerstag nehmen wir diesen Podcast auf mit meinem geschätzten Kollegen Julius Eid. Und wir blicken quasi immer auf so die 10 spannendsten...
Der ist von einem BVB-Podcast, oder?
Genau, von BVB. Beben, genau. Redakteur bei 90 Plus unter anderem. Genau. Und ja, wir jeden Donnerstag blicken wir so auf die 10 spannendsten Spiele des Wochenendes. Also es ist ein Vorschau-Podcast quasi, nicht wie wir es hier machen. Wir erzählen quasi nichts nach, sondern wir blicken wirklich auf die Partien voraus und geben so unsere Einschätzung ab, unsere Prognosen und unsere Tipps. Auch so mit ein bisschen Blick auf für diejenigen, die vielleicht wetten wollen, die mir ein bisschen eine Wette abgeben oder einen Tipp abgeben wollen. Genau.
Also, wie heißt der? Tipps?
Talk und Tipps.
Heißt Talk der und Tipps.
Genau. Talk, Powered talk, by tipps. Der Wettbasis ist dieser Podcast. Jo, und wie gesagt, Hauptfokus auf die Bundesliga. Wir haben tatsächlich auch auf Atletico und auf Barca und auf Villarreal, Real Madrid in der letzten Episode vorausgeblickt, einfach weil das Topspiele waren. Oha. Aber der Hauptfokus tatsächlich auf die Bundesliga-Partien. Okay. Ja, also wer mal Lust hat, da reinzuhören, wer von mir nicht genug bekommt, ist, vielleicht gibt es ja Verrückte, die so denken, kann sich diesen Podcast anhören. Talk und Tipps heißt er.
Okay. Ja, das waren jetzt 2,5 Minuten, macht dann 50 Mark. Oh Gott. Bitte in Kanyas mir überweisen.
Ja. Prost. Wenn es irgendwann möglich ist, ja.
Wenn es irgendwann, ja, stimmt, da war ja was. Ja, so, liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei seid, auch an die Millionen neuen Zuhörer aus dem Auenland. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen, unsere jetzt 61. Folge Tiki-Taka, also kurz nach dem letzten Jubiläum. Hoffe, ihr seid auch bei der 62. Folge dann dabei. Die wird dann vermutlich am nächsten Montag oder so kommen. Euch einen schönen, guten Start in die neue Woche, die Champions-League-Woche. Jetzt geht wieder das Hammerprogramm weiter und natürlich ist auch Tiki Taka wieder mit dabei. Also, danke und tschüss.
Und tschüss. Ciao.
Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.